Feuerio, der Podcast über Feuer und seine besondere Beziehung zum Menschen.
Willkommen beim Feuerio-Podcast. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hier dreht sich alles um das Element Feuer mit all seinen Facetten. Mein Name ist Werner Heuer-Weber, ich bin Brandschutzplaner und ich darf Sie als Gastgeber bei diesem Podcast wieder herzlich begrüßen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Schmiedemeister Siegfried Steiner. Gemeinsam mit seinem Sohn führt er einen Familienbetrieb, der bis ins Jahr 1709 zurückreicht. Man kann also von einer der ältesten Schmiededynastien Österreichs sprechen. Die Leidenschaft für das Arbeiten mit Feuer hat Siegfried Steiner sehr früh für sich entdeckt und schon im Kindesalter seinen ersten Nagel geschmiedet. Das Schmiedehandwerk kennt er in all seinen Formen, hat sich zuletzt aber auf den Bereich der Restaurierung spezialisiert. 2017 und 2018 war er federführend an der Restaurierung der berühmten schmiedeisernen Lorbeerkuppel der Wiener Sezession beteiligt. Lieber Herr Steiner, ich freue mich sehr, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen.
Ein herzliches Grüß Gott und ich danke für die Einladung und freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Was ist Schmieden?
Schmieden an sich ist die Umformung in einem glühenden Zustand. Das Eisen oder der Stahl ist im kalten Zustand sehr hart und spröde. Um dieses Eisen formen zu können, muss es in einen glühenden Zustand gebracht werden. Der Schmied spricht vom glühenden oder warmen Zustand bei einer Temperatur von ca. 1100 Grad. Da ist das Eisen dann formbar, ähnlich wie ein Plastilin.
Das ist ja im Grunde genommen das, was wir in der Brandschutzplanung verhindern wollen. Sie streben danach, dass das Metall so weich wird, dass er sich verformen lässt. Wie finden Sie das raus, wenn das Metall die richtige Temperatur hat? Wie steuern Sie das? Welches Feuer verwenden Sie da? Ist das immer das gleiche Feuer? Gibt es da Unterschiede? Gibt es auch vom Material Unterschiede? Da kommen Fragen über Fragen.
Früher haben wir mit Holzkohle geschmiedet und heute verwenden wir die Holzkohle eigentlich nur noch beim Feuerschweißen. Weil beim Feuerschweißen ist es wichtig, dass sie ein nicht zu aggressives Feuer habe. Das Feuer ist ein bisschen, wir sagen, ein bisschen weicher. Nicht so aggressiv, als wie mit einer Steinkohle. Wenn wir ganz große Teile schmieden müssen, erhitzen müssen, dann verwenden wir auch Koks. Aber überwiegend, den Großteil unserer Arbeiten bewältigen wir mit Steinkohle. Man sagt auch Schmiedekohle, es ist aber im Prinzip eine Steinkohle, die halt etwas kleiner gebrochen ist. Die Nussgröße ist etwas kleiner und das ist unsere heutige Schmiedekohle. Die Temperatur, die sehe ich aufgrund der Farben. Das Metall bekommt verschiedene Farben, wenn es erhitzt wird. Bei ca. 1100 Grad habe ich dann ein Strohgelb. Das sehe ich mit dem freien Auge im Schmiedefeuer. Der Schmied schaut nicht ständig nur ins Feuer. Er wirft immer wieder einen Blick in das Feuer und schaut, wie weit die Temperatur des Stahls ist. Früher hatten die Schmiede einen Blasebalg, das findet man noch auf vielen historischen Zeichnungen. Heute verwenden wir eben einen elektrischen Antrieb, das ist ein einfaches Gebläse. Die Luft wird in das Windhaus geführt und in der Feuerschüssel habe ich dann die glühende Kohle. In der Mitte, im Zentrum, habe ich die sauber durchbrannte Kohle und die frische Kohle gebe ich immer nur außen seitlich dazu. Das Feuer steuere ich dann eben mit der Luft, mehr oder weniger Luft und mit der Kohle, größeres oder kleineres Feuer, je nachdem, was ich zu schmieden habe.
Sie haben zuerst Feuerschweißen erwähnt. Was ist da der Unterschied zum Schmieden? Also da werden die Metalle dann wirklich miteinander verschweißt im Feuer?
Das Feuerschweißen ist die älteste Verbindungstechnik, die es überhaupt gibt. Früher hatten wir ja keinen elektrischen Strom. Und wenn Teile verschweißt wurden, dann wurden sie mittels Feuerschweißen verbunden. Feuerschweißen funktioniert so, dass man zwei oder mehrere Stücke in einen teigigen Zustand bringt. Das ist knapp bevor das Material schon schmilzt. Und dann wird es unter schnellen, kräftigen Schlägen verknetet. Es ist immer noch die homogenste Verbindung, weil es keinen Fremdstoff dabei gibt. Selbstverständlich haben wir sehr, sehr viele verschiedene Werkzeuge, verschiedene Ambosse. Meistens hat jeder Schmied so seinen eigenen Hauptamboss, der ihn sein Leben lang begleitet, auf den er eigentlich am meisten schmiedet. Dann hat er auch seinen persönlichen Handhammer, natürlich größere und kleinere Hämmer und dann gibt es auch viele Zusatzhämmer und Hilfshämmer. Für verschiedene Arbeitsgänge, für verschiedene Formen gibt es verschiedene Hämmer.
Schmieden Sie sich Ihr Werkzeug selber oder müssen Sie das kaufen?
Der Schmied schmiedet eigentlich sein Werkzeug alles selbst. Auch die Schmiedezangen werden selbst hergestellt. Und die Schmiedehämmer, die Schmiedestöckel und diverse Hilfswerkzeuge werden vom Schmied selbst hergestellt.
Das heißt, sie sind da unabhängig davon, sie brauchen da nicht irgendwas zukaufen, sie können sie alles das, was sie für ihre Arbeit brauchen, im Prinzip selber auch herstellen. Ne?
Ja, so gesehen sind wir eigentlich sehr autonom. Wir brauchen ein bisschen einen Werkzeugstall, mit dem wir unsere Werkzeuge schmieden können. Aber ansonsten machen wir den Großteil unserer Werkzeuge selbst.
Wenn man sich heute Werkzeug aus dem Baumarkt kauft, dann ist es nach einigen Jahren kaputt oder vielleicht nach einem schweren Arbeitsgang schon wieder kaputt. Was für Werkzeuge sind das, die ich da kriege?
Ja, leider stimmt das schon. Zum Teil muss das Werkzeug heute einfach billig im Regal liegen. Und es kommt meistens aus irgendwelchen Billiglohnländern. Es wird nicht geschaut, wie geht man mit den Ressourcen um. Es wird nicht geschaut, ob irgendwelche Kinderarbeit dabei ist. Es wird nicht geschaut, welche Kosten der Transport verursacht. Es muss nur billig im Regal liegen. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Entwicklung. Ein guter Werkzeugstahl ist natürlich aufwendiger und ein weniger guter Werkzeugstahl ist billiger und günstiger in der Herstellung. Und dann kommt noch dazu, dass man einen billigeren Werkzeugstahl auch leichter bearbeiten kann. Da wird darauf geschaut, dass mit möglichst wenig Arbeitsgängen dann eben zum Beispiel ein Meißel fertig gemacht wird. Wirklich gut arbeiten kann ein Handwerker mit diesem Werkzeug eigentlich nicht. Ich habe immer wieder Handwerker, die neue Werkzeuge zu mir bringen, damit ich sie ordentlich spitze und ordentlich härte, damit sie dann wieder gut arbeiten damit können.
Kommt dann Schmieden oder Feuer bei dieser Herstellung dieser billigeren Werkzeuge überhaupt noch vor oder werden die dann irgendwie anders gefertigt?
Sie werden auch gewärmt, aber nicht mit einem Kohlenfeuer, sondern meist in Industrieöfen vorgewärmt und dann werden sie mit großen Pressen meistens gedrückt, gepresst, gestanzt.
Also wenn ich mir das jetzt überlege, wenn ich Ihnen zuhöre, dann müssten ja ganz viele Handwerker alle ihre Werkzeuge ja vom Schmied machen lassen. Aber jetzt ist gar nicht mehr so leicht, einen Schmied in Österreich zu finden. Wie viele Schmieden oder Schmiedemeister gibt es eigentlich noch in Österreich?
Ja, wie viel es in Österreich gibt, kann ich jetzt gar nicht genau sagen auf die Schnelle. Es ist schon so, dass noch eigentlich in jedem Bundesland gute Schmiedebetriebe sind, aber nicht mehr in dieser großen Zahl, wie sie vielleicht vor einer Generation noch waren. Die Schmiede, die gut schmieden können, haben eigentlich alle genug Arbeit und auch der Nachwuchs braucht sich keine Sorgen um die Zukunft zu machen, weil das Handwerk immer noch gebraucht wird, obwohl so viel industriell hergestellt wird. Aber im Speziellen, wenn zum Beispiel ein Bildhauer gute Meißel braucht, dann sucht er einen Schmied.
Finden Sie Nachwuchs für diesen Berufsstand? Also gibt es viele junge Menschen, die sich als Schmiedin oder als Schmied dann ausbilden möchten?
Es gibt immer wieder junge Menschen, die fasziniert von dem Handwerk sind. Aber es haben auch manche eine andere Vorstellung von unserem Handwerk, als es tatsächlich ist. Also viele sehen auf den Mittelalterfesten irgendwelche Schauschmiede stehen. Die stehen dann zwischen dem Feuerschlucker und dem Gaukler. Und irgendwo haben sie dann ein falsches Bild von einem Schmied. Der Schmiedehandwerk an sich ist ein Lehrberuf und hat 3,5 Jahre Lehrzeit, gehört zur Metallergruppe. Wir haben nicht mehr so viele Lehrlinge, aber wichtig ist, dass wir gute Lehrlinge haben.
Aber Sie suchen junge Menschen. Also so wie ich das raushöre, hat das Schmiedehandwerk, auch wenn es ganz historisch ist, immer noch ganz viel Potenzial für die Zukunft. Also ich würde mal sagen, Schmiedebetriebe wird es auch in Zukunft weiterhin viele brauchen.
Ja, ich denke, Schmiedebetriebe wird es auch in Zukunft brauchen. Nicht mehr in der großen Zahl, wie sie noch vor ein oder zwei Generationen waren, aber sie werden nach wie vor gebraucht und sind wichtig im Handwerk.
Und das, was uns fasziniert, die Arbeit mit dem Feuer, also auch wenn es hier jetzt einen Unterschied gibt, mittelalterliche Vorstellung eines Schmieds, eines Schmiedebetriebs und einer modernen Vorstellung, aber das Arbeiten mit dem Feuer ist dann doch immer ein zentraler Punkt, also bei dem bleibt es auch.
Ja, das hat sich nicht verändert. Also der Umgang mit dem Feuer, das Wärmen des Eisens im Feuer ist nach wie vor unverändert, über Jahrhunderte und so schmieden wir auch heute noch.
Sie üben ja ein sehr altes, traditionsreiches Handwerk aus, wo es um das Thema Feuer ganz im Besonderen geht. Das ist auch der Hintergrund unseres Podcasts. Ich vermute aber, dass viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, was ein Schmied eigentlich genau tut, was dahinter steckt. Wenn meine Vermutungen da richtig sind, dann würde ich Sie gerne bitten, das einfach einmal von Ihrem Handwerk erzählen.
Ja, das Schmiedehandwerk wird heute meistens anders gesehen, als es tatsächlich ist. Das Schmiedehandwerk ist eines der ältesten Berufe, die es überhaupt gibt. Und das Schmieden an sich hat sich über Jahrhunderte wenig verändert. Nur die Formensprache hat sich immer wieder geändert. In der Renaissance oder im Barock haben die Formen anders ausgesehen als wie im Jugendstil zum Beispiel. Aber die Techniken an sich, also Strecken, Breiten, Stauchen, Lochen und dergleichen, sind unverändert geblieben. Und wir Schmiede arbeiten auch heute noch mit dem Feuer, mit dem Hammer und dem Amboss. Das sind unsere drei wichtigen Elemente, mit denen wir das Eisen in Form bringen.
Wenn Sie sagen, das ist ein sehr altes Handwerk und Sie sagen, im Grunde genommen ist unverändert, so glaube ich aber doch, dass er sich in der heutigen Zeit ja doch stark zu dem unterscheidet, wie es vor einigen hundert Jahren war. Wenn Sie sagen selber, das Feuer ist immer noch ein wesentlicher Teil, das ist ja auch für uns recht wichtig, warum es das Feuer braucht bei diesem Handwerk. Aber wie sieht Ihr Handwerk in der heutigen modernen Zeit aus?
Der Wandel der Zeit ist ja auch am Schmiedehandwerk nicht spurlos vorübergegangen. So sind wir heute nicht mehr mit den Arbeiten betraut, die wir noch vor circa zwei Generationen hatten. Da war der Schmied überwiegend ein Hufschmied, ein Huf- und Wagenschmied. Er hat Werkzeuge gemacht und er hat die Pferde beschlagen. Heute ist dies nur noch ein kleiner Bereich, wobei man dazu sagen muss, dass der Hufschmied wieder in steigender Nachfrage ist. Es gibt wieder mehr junge Hufschmiede, weil es auch wieder mehr Pferde gibt, vor allem im Freizeit- und Sportbereich. Aber an sich ist das Werkzeugschmied zurückgedrängt worden, ist sehr viel auch von der Industrie übernommen worden. Und so ist heute eine große Nische bei uns im Schmiedehandwerk die Restaurierung. Unsere Aufgabe ist es, sehr viele Sachen zu reparieren. Das ist auch ein großes Betätigungsfeld vom Schmied und auch zu restaurieren. Oder wenn man sehr gut im Gestalten ist, kann man natürlich auch moderne Sachen gestalten, aber da wird man keine Schnörkel mehr finden und auch kein Damast mehr finden.
Aber das ist ja genau der Trend, zu sagen, wir reparieren die Werkzeuge, die wir haben, wir reparieren die Güter, die wir haben, wir brauchen es nicht wegwerfen.
Das stimmt, also das entspricht absolut dem Zeitgeist. Etwas zu reparieren macht immer Sinn. Man schont die Ressourcen, man hat das bestehende Material, das man wiederverwendet, man kann einen Meißel wieder schärfen, kann irgendein Werkzeug wieder instand setzen oder auch am Gebäude eben eine Türe, dass sie wieder funktioniert, ein historisches Schloss, dass es wieder in Funktion ist. Da ist Arbeit, dass man eigentlich gar nicht nachkommen.
Oft ist ja so, dieses Bild zu reparieren, zahlt sich nicht mehr aus. Die Türe, die kaputt ist, die neue, kostet ja viel weniger als die reparierte Tür. Wie entgegnen Sie da diesen Argumenten?
Ja, da kann ich ja sagen, wer billig kauft, kauft teuer. Das ist ein uralter Spruch, der sich eigentlich immer noch bewahrheitet. Natürlich, viele sind halt diese Schnäppchenjäger und schauen einfach nur, dass es billig ist. Aber in Wirklichkeit kaufen sie dann vier oder fünfmal und schmeißen immer weg. Wenn sie einmal ordentlich kaufen würden, also unter ordentlich verstehe, eine Qualität kaufen würden, dann hätten sie erst mehr Freude, könnten besser arbeiten damit, beim Werkzeug zum Beispiel, und hätten ja wesentlich länger drauf. Also gute Werkzeuge gehen oft über Generationen. Es gibt sehr gute Hacken, die der Großvater schon gehabt hat. Und natürlich wird es vielleicht nicht mehr so viel gebraucht wie früher. Aber sie ist immer noch gut in Verwendung.
Ich habe eingangs in Ihrer Vorstellung erwähnt, dass Sie sich heute sehr viel mit Restaurierung beschäftigen. Die berühmte Lorbeerkuppel der Wiener Sezession war ein aufregendes, spannendes Projekt für Sie, auch für mich dann zum Nachlesen. Wollen Sie ganz kurz ein bisschen was erzählen von diesem Projekt, was das Besondere war bei der Restaurierung dieser Kuppel, wo die Herausforderungen waren?
Ja, die Wiener Sezession, das war sicherlich einer der besonderen Aufträge, die wir machen durften. Wir haben ja viele Restaurierungen schon machen können in ganz Österreich oder auch im benachbarten Ausland. Aber die Sezession ist eben ein sehr berühmtes Bauwerk und die Kuppel war gesondert ausgeschrieben und wir waren eigentlich nicht der Billigsbieter. Und dann ist es aber nochmal zu einem neuen Verfahren gekommen und man hat alle Referenzen ganz genau verlangt. Also die mitbietenden Firmen haben müssen die Referenzen vorlegen und die sind dann genau geprüft worden. Und dann sind wir eigentlich zum Zug gekommen. Das war auch ein sehr schönes Gefühl für uns, dass wir da vorne mit dabei sind. Und die Restaurierung selbst war dann eigentlich eine große Herausforderung, weil wir ja in 5 Monaten die komplette Kuppel generalsaniert haben. Es wurde ja alles demontiert, nach Kärnten transportiert und in der Hauptwerkstätte in Stockholm wurde generalsaniert. Die Unterkonstruktion war komplett kaputt. Also die ist in der letzten Restaurierung nur vor Ort repariert worden, also nicht restauriert worden, sondern einfach, wo eine Niete kaputt war, hat man einfach eine Schwachstelle gesetzt, Elektroschweißung. Wir haben alle Schweißnähte rückgeführt. Und wir haben die komplette Unterkonstruktion dann vor Ort mit ca. 800 Nieten glühend wieder vernietet, also so wie es ursprünglich gebaut wurde. Das Blattwerk an sich ist generalsaniert worden, fehlende Blätter sind nachgeschmiedet worden und dann ist die ganze Kuppelunterkonstruktion und Blattwerk eben zweifach grundiert und zweifach deckbeschichtet worden und dann vergoldet worden. Und seitdem erstrahlt sie wieder im neuen Glanz und das war für uns sicherlich ein besonderes Projekt, diese Baustelle.
Ich möchte natürlich die Verbindung auch zu meinem Beruf herstellen, das Verhältnis zum Brandschutz. Sie haben jetzt erst schon erzählt, der Stahl, den Sie im Feuer erhitzen, wird weich wie Plastilin. Das ist ja im Prinzip genau das, was wir in der Brandschutzplanung nicht wollen. Also wir kennen ja eben das Phänomen, wenn Gebäude, die aus Stahl errichtet worden sind, wenn da ein entsprechendes Feuer im Gebäude drinnen ausbricht und die Stahltemperatur dann irgendwo so um die 500 bis 600 Grad bekommt, dass der Stahl eben so weich wird, dass das Gebäude mehr oder minder zusammenstürzt, einbricht. Sie verwenden das Feuer, um was Gutes draus zu machen, aber Sie haben genauso eine Werkstätte. Und jetzt meine Frage an Sie, wie gefährlich ist denn die Arbeit bei Ihnen? Sie haben ständig offenes Feuer. Hat es bei Ihnen schon einmal gebrannt? Wie oft brennt es in Schmieden?
Nein, in Schmieden brennt es eigentlich überhaupt nicht. Bei uns brennt nur das Schmiedefeuer, kann man sagen. In den meisten alten Schmieden gibt es noch Lehmböden oder Holzböden. Oft spritzt das die Kohle raus aus dem Feuer oder der Zunder, das ist die Oxidschicht des Eisens, fällt ab und fällt auch auf den Boden. Aber dadurch entstehen keine Brände. Also das Feuer ist bei uns wirklich im Schmiedefeuer und nicht irgendwo im Raum. Das Feuer an sich ist mir von klein auf vertraut. Also ich war schon als kleiner Junge in der Werkstätte neben den Gesellen, neben dem Vater und bin noch gar nicht in der Schule gegangen, habe ich schon mit dem Feuer zu tun gehabt. Und das war mir eigentlich von klein auf schon vertraut.
Ich glaube, Sie haben ja selber schon einmal Erfahrung gemacht, dass das mit den Brandschutzvorschriften dann oft ein bisschen strenger genommen wird, als die Brandgefahr tatsächlich ist.
Ja, leider. Da überschneiden sich oft die praktischen Dinge mit den gesetzlichen Vorschriften. Ich habe das selber mal erlebt bei mir in meinem Betrieb. Ich habe eine Halle dazu gebaut und natürlich dann eine Betriebsstättengenehmigung machen müssen wieder. Und die haben sie dann gleich für den ganzen Betrieb gemacht, auch für den bestehenden. Und da gab es in dem Stiegenhaus eine bestehende massive Holztüre, also wirklich eine massive Türe, die sicherlich jeder Norm entspricht heute. Aber weil dort kein Pickerl drauf ist, wurden wir quasi gezwungen, diese Türe auszubauen und eine Brandschutztüre einzubauen, die hat dann 0,5 mm Blech und irgendein feuerhemmendes Schaumelement dazwischen. Ja, entspricht auch dem Brandschutz, aber die alte Türe wäre sicherlich noch besser dem Brandschutz standgehalten als die neue Türe.
Ja, den alten Maßnahmen oder den alten Produkten kann man da ruhig vertrauen. Da fällt mir auch eine Geschichte ein. Der Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, da war eine alte Eisentüre aus dem 16. Jahrhundert und die hat im Endeffekt den Brand dann an einer Brandabschnittsgrenze auch entsprechend aufgehalten. Also die Tür hätte auch nie ein Pickerl bekommen, aber hat im Brandfall dann auch entsprechend funktioniert. Herr Steiner, wie sind Sie zum Schmiedehandwerk gekommen?
Ich bin in das Schmiedehandwerk eigentlich hineingeboren. Ich habe mir gar nie etwas anderes vorstellen können, als wie Schmied zu werden. Und ich bin Schmied eigentlich mit Leidenschaft. Es ist schön, wenn man das, was man macht, auch mit Leidenschaft macht und wirklich gerne tut und nicht macht, weil es vielleicht schon einen Betrieb gibt und jemand sich erwartet, dass man das weiterführt. Für mich war immer klar, ich möchte Schmied werden und ich habe eigentlich dann eben im elterlichen Betrieb gelernt und habe dann Praxisjahre gemacht. Bei mir war ja noch so, dass man Praxisjahre müssen nachweisen, damit man überhaupt zu einer Meisterprüfung antreten darf. Und dann habe ich meine Praxisjahre gemacht, auch meine Meisterprüfungen gemacht und dann habe ich mir eigentlich eine Schmiede gesucht zum Bochten. Und wo der Vater dann gehört hat, dass ich da was gebracht hat, hat er gesagt, du kannst aber heimkommen und gleich daheim anfangen. Und ja, so ist der Vater dann zu mir 8 Jahre noch in meinem Betrieb als Meister arbeiten gekommen bis zu seiner Pensionierung. Und ich habe dann schon mit 23 eigentlich den Schmiedebetrieb geführt. Wir haben da noch eine Landmaschinenwerkstätte gehabt, weil das war ja auch so ein bisschen ein Wandel, dass da Landmaschinenmechaniker eigentlich aus dem Schmiedberuf ausgewachsen ist. Und so führe ich den Betrieb jetzt schon fast 35 Jahre. Aber den Hauptbetrieb habe ich schon 2021 meinem Sohn weitergeben. Ich habe 2 Söhne, die sind beide auch im selben Handwerk tätig. Der jüngere Sohn hat gesagt, er möchte daheim den Betrieb weiterführen. Er ist sehr tüchtig, ist ein sehr guter Hufschmied, aber auch ein sehr guter Schmied. Und so habe ich den ganzen Besitz in Stockholm schon weitergegeben und betreue hauptsächlich noch die Werkstätten in Wien jetzt.
Aber habe ich richtig verstanden, der Vater hat den elterlichen Betrieb gehabt? Da haben Sie sozusagen die Faszination für das Schmieden mitbekommen als Kind auf?
Meine Eltern haben beide gearbeitet. Die Mutter war im Büro tätig, hat die Buchhaltung gemacht und die Lohnverrechnung, hat Material geholt. Wir sind in einem abgelegenen Seitental. Ja, und da, wir sind so nebenbei aufgewachsen. Für uns war da keine eigene Erziehung da. Aber es war, glaube ich, eine gute und schöne Zeit. Und ich war halt dann gern natürlich immer in der Schmiede. Das war für mich immer faszinierend. Da war ein kleiner Amboss aufgehabt und dann waren die Gesellen und der Vater oder irgendein Meister noch dort und Lehrlinge. Ja, und da war dazwischen drinnen immer irgendwo umgewerkelt sozusagen. Und dann haben sie oft gesagt, Bur, geh weg da beim Feier, ist gefährlich. Nicht? Aber mir war das eigentlich vertraut. Und auch beim Hufbeschlag, der Geruch, wenn das Eisen aufgebrannt wird, das ist so ein eigener Geruch, der war mir sehr vertraut.
Wenn man sich mal das größte Werkstück vorstellt, das Sie am Amboss liegen gehabt haben, oder auch das kleinste, wie darf man sich da den größten Vergleich vorstellen?
Ein sehr großes Werkzeug ist zum Beispiel ein Hydromeißel. Ein Hydromeißel wird heute eingesetzt bei den großen Baumaschinen. Das ist ein runder Stahl mit einem Spitz. Der hat vielleicht 200 mm Durchmesser, also 20 cm Durchmesser, also einen Meter lang. Den kann man nicht mehr mit der Hand ins Feuer legen. Da braucht man schon einen Stapler dazu, dass man das zum Feuer hinführt und der Vorrichtung. Aber den kann man dann auch spitzen wieder. Und dann braucht die Baumaschine natürlich wesentlich weniger Diesel. Wenn man so auf der Autobahn schaut, wenn Baustellen sind, wird ja oft der alte Asphalt abgebrochen. Das wird meistens mit Hydromeißel gemacht. Und ja, manche Baufirmen arbeiten einfach nur mit Kraft und Diesel quasi. Da ist der Meißel fast eben vorne. Und dann gibt es aber auch Baufirmen, die auf das schauen und die Meißel spitzen lassen. Das ist gar nicht so aufwendig und der spart sich dann sehr, sehr viel Diesel, weil er ja wesentlich besser und schneller arbeiten kann mit einem guten Werkzeug. Also das ist dann schon ein sehr großes Werkzeug für mich im Schmiedefeuer und am Amboss. Und das Kleinste, was ich so mache, das ist vielleicht ein ganz kleiner Nagel mit 1,5 mm Durchmesser und 5 mm Länge. Ich mache immer wieder Spezialnägel auf Kundenwunsch und die sind dann wirklich schon fast so wie ein Uhrmacher, ganz kleine Sachen. Viele Kunden kommen da aus der Restaurierung. Ich arbeite da für sehr viele Holzrestauratoren, die halt zum Beispiel alte Fenster restaurieren. Die brauchen auch die historischen Beschläge dazu. Und da werden natürlich handgeschmiedete Nägel gebraucht. Wobei man sagen muss, dass die alten Nägel nach Möglichkeit möglichst alle wieder verwendet werden. Das sind Nägel, die sind oft ein paar hundert Jahre alt und trotzdem funktionieren sie noch. Und sie halten besser wie heute jede Schraube eigentlich haltet. Also man kann die ausatouren, man kann sie ausrichten, man kann sie ausglühen, wenn es sein muss, und dann wieder verwenden. Und bei einer Restaurierung ist es so, dass vielleicht 100 Nägel wieder restauriert werden und 10 Stück fehlen dann. Und dann ist es aber wichtig, dass man diese 10 Stück genauso schmieden kann in derselben Technik, mit derselben Formensprache, dass man, wenn sie montiert sind, gar nicht jetzt sagt, das ist jetzt ein anderer Nagel, sondern das soll dann eine Einheit wieder sein.
Sie haben zuerst das Beispiel gebracht mit dem Meißel, mit dem Hydromeißel, den man reparieren kann. Wird beim Schmieden die Oberfläche dann auch gehärtet? Ist das nur durch das Abschrecken mit Wasser oder gibt es da andere Technologien, dass die Oberflächen dann noch speziell gehärtet werden oder braucht es das gar nicht?
Ja, Werkzeuge wird natürlich gehärtet, je nachdem, welches Material das ich habe und für welchen Einsatz dass ich das Werkzeug dann verwende. Meißel werden überwiegend in Wasser gehärtet oder auch in Öl. Ich kann aber auch eine geschmiedete Feder zum Beispiel, muss ich in einen Öl härten. Wenn ich den in Wasser härten würde, würde sie brechen. Ja. Und dann gibt es moderne Werkzeuge, die sind luftgehärtet. Das heißt, ich darf ja auch nicht in Öl härten, dann würden sie reißen, sondern die muss ich nur mit Luft härten. Gibt es eben verschiedene Materialien und verschiedene Härteverfahren.
Wenn Sie von Formensprache sprechen, lässt sich das dann auch geografisch ausmachen? Also weiß man dann genau, in welcher Region die Nägel oder die Beschläge wie geformt worden sind? Also erkennt man das in der Restauration dann wieder, wo das Werkstück dann gefertigt worden ist?
In der Restaurierung ist es eher so, dass man, wenn man berühmte Bauwerke hat, dass man dann auch sehr oft sehr berühmte Meister hatte, die man dann schon weiß, wo es auch noch Aufzeichnungen gibt oder auch Stempel gibt, wo man sieht, aus welcher Werkstätte das gekommen ist. Und man kann dann, wenn man lange in der Restaurierung arbeitet und auch mit viel mit akademischen Restauratoren Hand in Hand arbeitet. Das ist auch ganz wichtig, bekommt man schon Erfahrung. Und natürlich ist es faszinierend, wenn man wieder etwas findet von einer berühmten Werkstätte dann. Ja, das ist dann für mich immer ein besonders schönes Erlebnis. In der Barockzeit zum Beispiel, das war Hochblüte auch in der Schmiedekunst, eigentlich schon fast im Rokoko, hat es den Johann Georg Oeck gegeben. Das war ein Tiroler Schmied, der hat in Linz bei seinem Onkel gelernt und war dann am Hof und hat bei dem oberen BBDR Gitter, bei diesem berühmten Gitter, was man auf viele Postkarten findet, schon als Meister mitgearbeitet. Ist dann nach Schlosshof, hat sich von Ludwig selbstständig gemacht, so steht es in den Unterlagen. Und dann hat in Schlosshof die berühmten Tore gemacht. Und dann hat ihn der Bischof, Schönborn hat er auch geheißen, hat ihn nach Würzburg geholt. Und in Würzburg hat er wirklich Ruhm erlangt und war einer der berühmtesten Barock- oder Rokoko-Schmiede, die es seinerzeit gegeben hat. Das ist ein Tiroler Schmied, der nach Würzburg gegangen ist. Und man findet heute noch seine berühmten Gitter in der Schönbornkapelle zum Beispiel. Das sind wunderschöne Gitter. In dieser Kirche gibt es auch ein sehr, sehr schönes Eingangsgitter, wo fast keine Fassung drauf ist. Also Fassung ist die Beschichtung, also fast keine Farbe drauf ist. Da sieht man dann, wie präzise und perfekt das alles geschmiedet wurde. Also er war sehr, sehr berühmt. Er hat auch für die Würzburger Residenz die ganzen Sachen geschmiedet. Ich bin extra mal nach Würzburg gefahren, habe mir das angeschaut und ich war wirklich fasziniert, weil ich habe es nur aus Büchern gekannt und mich jetzt einfach interessiert. Und da habe ich mir mal 3 Tage hergenommen und habe mir das wirklich ganz genau angeschaut alles. Und ich kann das eigentlich jeden Schmied, der sich da interessiert, ans Herz legen. Die Reise ist es wert, wenn man sich nach Würzburg begibt und schaut, was dieser große Meister damals geschmiedet hat.
Sie haben zuerst auch gesprochen, dass jedes Schmiedeteil auch immer seine Kennung bekommt. Also das wird nummeriert oder es wird signiert. Ist das eine Tradition von der Wiedererkennung oder dass sozusagen der Schmiedemeisterbetrieb da seine Signatur auch drunter gibt unter das Werkstück oder woher kommt das?
Ja, in der Restaurierung ist es eigentlich vorgeschrieben, dass man Teile, die man neu hinzufügt, kennzeichnet. Natürlich nicht an der Vorderseite den Firmenstempel einschlägt, sondern das macht man immer dezent auf der Rückseite. Manche Sachen werden überhaupt nur dokumentiert, also es gibt immer begleitende Dokus. Und es ist wichtig, dass für die Nachwelt es nachvollziehbar ist, welches Teil wurde wann geschmiedet. Weil wenn ich das alles nicht mache, dann weiß der Nächste nicht mehr, was ist jetzt wirklich heute und was nicht. Dann wird es immer schwieriger. Man soll die Spuren nicht verwischen, sondern die bestehenden Spuren möglichst alle gut erhalten. Und wenn es notwendig ist, dass man etwas neu dazufügt, das ist ja nicht immer notwendig. Restaurieren heißt ja nicht, dass ich immer alles ergänze, sondern es muss der Alterswert erhalten bleiben und bei einem Gitterteil zum Beispiel, wenn da ein paar Zierelemente fehlen, dann dürfen die wahrscheinlich rückfehlen. Das ist ein Prozess, den man schon im Vorfeld einmal festlegt. Das legt dann nicht der Schmied fest, sondern der Auftraggeber mit dem Bundesdenkmalamt, der akademische Restaurator, der die Befundungen gemacht hat. Und der Schmied ist dann, oder der Handwerker ist nur ein Teil in diesem Kreis, der sich da mit einbringt. Aber ein historisches Eisenwerk darf auch Fehlstellen haben. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn es irgendwo so zentral ist und das sehr störend ist, dann kann man darüber diskutieren, ob man das vielleicht ergänzt. Und dann gibt es wieder 2 Varianten, dass man es nur so ergänzt, dass es stilistisch passt oder dass man es eben in derselben Technik wirklich so schmiedet, wie es seinerzeit geschmiedet wurde. Und dann muss man es aber erkennen sein, dass man weiß, das ist jetzt wirklich erst im Jahr 2024 eingebaut worden, an diesem Gitterwerk zum Beispiel.
Herr Steiner, Sie haben ja in Ihrem Berufsleben auch schon viele Lehrlinge ausgebildet. Ich nehme an, in dem Bereich ist man auch immer auf der Suche nach neuen jungen Menschen, die sich für den Beruf entscheiden. Was muss ein Lehrling mitbringen für diesen Beruf? Wie feuerfest muss er denn sein?
Ja, ich habe eigentlich über 33 Jahre immer Lehrlinge ausgebildet und zum Teil sehr, sehr gute Lehrlinge gehabt und auch eine sehr gute Ausbildung beibringen können. Die sind zum Teil auch Meister geworden und gute Unternehmer. Und natürlich gibt es auch manche, mit denen man gescheitert ist. Aber ein junger Mensch sollte einmal das handwerkliche Geschick mitbringen. Und das Wichtigste, glaube ich, ist die Einstellung zum Beruf und zum Material. Die wichtigsten Sachen sind, dass ich handwerklich geschickt bin, dass ich eine Liebe zum Handwerk habe, dass mich das fasziniert. Also nur irgendwie ein Mittelalter-Schmied vor Augen zu haben, ist das falsche Bild von einem Schmied, sage ich mal.
Und nach Abschluss der Lehre, von Ihrer Erfahrung, wie lange dauert es noch, bis man dann sozusagen das Schmiedehandwerk richtig beherrscht? Oder hört das eh nie auf? Lernt man immer wieder dazu?
Genau so ist es. Man lernt eigentlich nie aus und das ist sicher aber sehr positiv. Es ist auch was Schönes. Also ich habe auch meine Lehrjahre gemacht, dann meine Gesellenjahre gemacht, die Meisterprüfungen gemacht, dann sehr schnell selbstständig geworden. Aber ich lerne jeden Tag dazu und das ist eigentlich das Schöne. Wenn man möchte, wenn man offen ist, interessiert ist, ein bisschen selbstkritisch auch ist, ist auch wichtig, dann kommt man, glaube ich, immer weiter. Und mit jeder Arbeit bildet man sich immer wieder weiter. Und beim Restaurieren ist es so, du gibst kein Schema F. Es ist jeder Auftrag individuell. Es ist jedes Mal ein anderes Ziel. Und dann lernt man eigentlich bei jedem Auftrag dazu. Und das ist für mich total schön und macht mich sehr glücklich. Also ich bin sehr glücklich in meinem Handwerk und das erfüllt mich. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, warum ich so viel Arbeit schaffe. Weil ich habe eigentlich schon jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe Jahre gehabt, wo ich wie ein Wahnsinniger gearbeitet habe. Ich habe fast nie Urlaub gemacht, ich habe nur gearbeitet. Aber nicht eigentlich aus einem wirtschaftlichen Druck heraus, sondern einfach mit der Faszination, dass ich halt alles möglichst gut machen möchte und den Kunden bestmöglich das übergeben möchte. Also da habe ich meine eigenen Ziele auch immer sehr hoch gesteckt. Manchmal hat der Kunde gesagt, das passt eh, sehr schön, gefällt mir. Habe ich gesagt, nein, es ist noch nicht fertig. Erst dann, wenn es für mich passt, übergebe ich das dann dem Kunden. Und ich habe immer wieder Sachen gemacht, wo ich vorher nicht genau gewusst habe, wie werde ich es jetzt wirklich schaffen? Wie ist das wirklich gemacht worden? Wie haben sie das damals wirklich gelöst? Und da habe ich halt auch in ganz Österreich viele gute Schmiedekollegen und Freunde, mit denen ich mich immer wieder austausche. Und bei mir leitet auch immer wieder das Telefon und irgendein Schmiedekollege sagt, hey, du hast das und das einmal gemacht, wie war das? Und das ist auch sehr schön. Wir sind eigentlich in Österreich da eine große Familie, kann man fast sagen. Natürlich, man ist auch irgendwo ein Mitbewerber, ja, aber wir haben eigentlich alle so viel Arbeit, dass wir nicht wirkliche Konkurrenten sind, sondern es hat jeder ein bisschen so seinen Schwerpunkt, wo eh gut ist, weil er dort mehr macht und dann tauschen wir uns eher aus und wenn wir uns begegnen, dann sind es immer eigentlich sehr freudige Feste, sage ich einmal. Und wir sind eigentlich eine schöne Familie in Österreich und das ist halt etwas, was sehr wertvoll ist in einem Beruf.
Das heißt, wenn man zu der Familie dazugehören möchte, dann soll man sich keinen Beruf erwarten, wo man in der Früh schon weiß, wie der Tag verläuft oder wie die nächste Zeit verläuft. Das sind immer wieder neue Herausforderungen.
Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, ja. Und jeder Auftrag ist anders und individuell. Man darf nicht etwas machen, damit man jetzt ein bestimmtes Einkommen hat. In erster Linie muss es mich erfüllen. Bei manchen Arbeiten stehen wir halt dann oft ein paar Stunden länger noch in der Schmiede, aber dann passt's. Und dann ist dieses Gefühl, was man hat, mehr wert als das Geld, das man dafür kriegt. Nur mit Begeisterung und Idealismus darf es auch nicht sein. Es muss eine Mischung von beiden sein. Aber der Teil dieser Befriedigung an der Arbeit, der ist nicht zu unterschätzen, sage ich einmal für mich.
Ich weiß jetzt Bescheid, wo ich in Zukunft meine Werkzeuge holen werde, was ich Ihnen vorbeibringen werde. Ich hoffe, dass es auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant war, welche Einblicke Sie uns heute gegeben haben. Und ich möchte mich nochmal an der Stelle sehr, sehr herzlich bedanken für Ihre Zeit und für Ihren Beitrag.
Ich bedanke mich auch für die Einladung. Es war auch für mich ein interessantes Gespräch, wo Sie angefragt haben. Da haben wir gedacht, na, was soll ich jetzt zum Brandschutz sagen, Herr Schmidt? Aber es ist doch, wir sind alle mit dem Feuer verbunden und für uns ist das Feuer etwas Positives, was Wichtiges. Und wenn ein Mensch das Feuer beherrscht und nicht umgekehrt, dann ist das ja was Gutes und Positives. Und so bedanke ich mich auch für diese Einladung und das war für mich ein interessantes Gespräch mit Ihnen. Dankeschön.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Schmiede Steine erfahren möchten, werfen Sie einen Blick in die Beschreibung dieser Folge. Da haben wir einige Informationen und Links für Sie zusammengefasst. Ich hoffe, dass unser heutiges Thema Schmieden Ihnen gefallen hat und wenn ja, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Das war's für heute rund um das Thema Feuer. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören beim Feurio Podcast.
Wollen Sie mehr über Feurio erfahren? Schauen Sie auf www.feurio-podcast.at vorbei. Hier können Sie alle Folgen anhören, mehr über unsere Gäste erfahren und den Podcast auch gleich abonnieren.